Es grüßt Sie und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Für den heiligen Philipp Neri, der 2022 vor 400 Jahren heilig gesprochen wurde, standen weder neue Strukturen noch grossartige Pläne im Mittelpunkt seines Handelns, sondern die persönliche Begegnung. Er lebte im 16. Jahrhundert zu einer Zeit, die nicht weniger Probleme kannte als unsere Gegenwart. Trotzdem war er jemand, der mit heiterem und sonnigem Gemüt den Mitmenschen in Rom Freude und Trost gebracht hat. Nach dem Abbruch einer Kaufmannslehre kam er nach Rom, um als Erzieher sein Geld zum Studium zu verdienen. Bald war ihm das Studium allein zu wenig. Er verkaufte seine Bücher und wandte sich den Menschen zu, auf allen Straßen und Plätzen, in den Spitälern und den Elendsvierteln in Rom. Er liebte es nicht nur, mit den Menschen geistliche Gespräche zu führen, er lud sie zu gemeinsamen Lektüre und Gebetszeiten ein. Über Jahre hinweg wurde es langsam immer mehr. Das Oratorium entstand. Schließlich musste man auf einem Dachboden, dann in der Kirche umziehen, ehe eine eigene Kirche gebaut werden konnte. Um das Treffen der Laien herum entstand eine Priestergemeinschaft, die Oratorianer. In der Schule des heiligen Philipp Neri lebte und betete man miteinander, las täglich in der Bibel, spendete die Sakramente, vor allem die heilige Beichte, und kümmerte sich in den Spitälern um die armen Kranken. Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium St. Josef in Ingolstadt hat uns bereits in 4 Sendungen mit dem Leben von Philipp Neri vertraut gemacht. In einer neuen Sendereihe »Heilig werden mit Philipp« nähern wir uns verschiedenen Facetten der Spiritualität des Oratoriums. Wegen des Reichtums der Themen ist die Reihe zunächst auf 12 Teile in 3 Jahren angelegt, mit jeweils einer Sendung im Vierteljahr. In den ersten 4 Sendungen wurden wir mit grundlegenden Elementen der Spiritualität des Oratoriums vertraut gemacht, dem Gebet, der heiligen Beichte, der Predigt und der Eucharistie. Heute in der 5. Sendung tauchen wir in die Thematik der Seelenführung ein. Dies unter dem Titel »Heilig werden mit Philipp in der Führung von Seelen«. So möchte ich Sie, lieber Pater Ralf, und Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen heißen. Guten Tag, Pater Ralf.
Guten Tag, Frau Marti. Schön, dass wir uns mal wieder hören.
Wir freuen uns auch auf Ihre Gedanken, Pater Ralf. Wir hören immer wieder in den Beiträgen vom Vororatorium. Pater Ralf, was versteht man unter einem Vororatorium und was unterscheidet es von einem Oratorium?
Danke, dass Sie mir diese Frage stellen. Oratorium, das kennen die meisten Menschen zumindest aus der Musik, vom Weihnachtsoratorium, von weiteren musikalischen Oratorien. Die Passionsmusiken zählen ja im Prinzip auch dazu. Wenn Sie mal in einem Kloster oder einem anderen frommen Haus zu Gast sind, sehen Sie auch, dass manchmal über Türen ein Schild steht mit dem Wort Oratorium. Das ist dann ein Ort des Gebetes, lateinisch orare. Und so hat es eben auch den heiligen Philipp vor knapp 500 Jahren inspiriert, sowohl erstmal einen Ort Oratorium zu nennen, wo er mit Menschen zusammen angefangen hat zu beten, und dann auch die Versammlung, die stattfand, eben auch nach diesem Ort Oratorium zu nennen. Und nach kamen dann auch neben den vielen Laien ein paar Priester dazu, die eine eigene Priestergemeinschaft bildeten. Und auch diese Priestergemeinschaft heißt Oratorium. Sie sehen, ein Wort mit vielen Bedeutungen. Und weil wir in Ingolstadt jetzt zu 14 sind auf diesem Weg zur Gründung eines Oratoriums, sind wir in einer Vorform. Man darf sich nur Oratorium nennen, wenn man ein päpstliches Haus ist. Wir sind noch davor und deswegen tragen wir auch die Vorsilbe Vororatorium. Wir hoffen aber, dass wir durch die Fügung Gottes und die Gnaden des Heiligen Geistes nach und nach die weiteren Schritte gehen können und möglichst bald dann das vorstreichen und dann eben nur noch Oratorium St. Josef Ingolstadt heißen.
Sehr schön, danke vielmals, Pater Ralf. Nun sind wir auf Ihre Gedanken zum Thema Heiligwerden mit Philipp Neri in der Führung von Seelen gespannt.
Es war gar nicht so einfach, dieses Mal einen Titel für die Sendung zu finden. In den alten Büchern stand Diskretion und Liebenswürdigkeit, was nicht so einfach ist, weil was kann man sich schon darunter vorstellen? Es geht ja um das Heiligwerden mit Philipp Neri, um die Spiritualität des heiligen Oratoriums. Und da muss man natürlich immer beim heiligen Philipp selbst anfangen. Sein Wesen war, so schreibt es der bekannte Kirchenhistoriker Ludwig von Pastor, wie ein milder Sonnenschein. Das heißt, wer ihm begegnet ist, der begegnete einem Menschen voller Milde und Güte, voller Freundlichkeit und Frohsinn. Das hatte als besonderen Nebeneffekt, dass die Menschen, egal wie lange sie Philipp kannten, ihn immer höher schätzen, immer mehr verehrten. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise ist es so, dass Menschen ihre Idole entzaubern über die Zeit. Bei Philipp aber hatte wahrscheinlich diese Menschenfreundlichkeit und Güte den Effekt, dass er alle immer mehr an sein Herz gezogen hat. Deswegen könnte man sagen, es ist einer der wichtigen Elemente, der Vorzüge des Oratoriums, dass bei uns ein hohes Maß an Liebenswürdigkeit und Diskretion herrscht. Genau genommen ist das Thema, wenn man es von einem höheren Standpunkt aus betrachtet, die Führung von Seelen. Wie geht ein Oratorianer mit Menschen um, die ihm anvertraut sind? Und damit können natürlich auch Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie keine Oratorianer sein sollten, was wahrscheinlich der Normalfall ist, auch sich überlegen, wie gehe ich mit Menschen um? Das wäre der Ansatzpunkt der Sendung sozusagen für jedermann. Ich kann gleich am Anfang sagen, dass ich mir mit dem Thema Diskretion schwer tue, weil ich von Natur aus, vom Charakter her, ziemlich das Gegenteil davon bin. Also ich bin keiner, der von Natur aus wahnsinnig einfühlsam, sanft und gütig ist. Ich bin jemand, der relativ stark auf Unterscheidung, auf Entscheidung drängt, der sehr klar Dinge benennt. Das hätte der heilige Philipp wahrscheinlich mit einer ganz anderen Herangehensweise gelöst. Deswegen möchte ich am Beginn dieser Sendung die Frage stellen, welche Spiritualität passt eigentlich zu mir? Also soll ich das tun, was ich ohnehin schon bin, mich entscheiden für eine Spiritualität, die mir entspricht, wie ich von Natur aus gebaut bin? Oder könnte es auch genau das Gegenteil sein? Wenn Sie zum Beispiel an Benediktiner denken, kann nur jemand Benediktiner werden, der gerne früh aufsteht, wenig schläft und viel lateinische Psalmen singen möchte. Kann nur der Franziskaner werden, der eine tiefe Leidenschaft für Armut hat und nicht jemand, der auch gerne Nippes sammelt und sein Zimmer vollstopft. Kann nur der Dominikaner werden, der gerne und viel redet? Oder könnte das auch jemand sein, der sich mit dem Reden und Predigen eher schwer tut und lieber ein schweigsames Naturell hat? Wissen Sie, im geistlichen Leben, gerade im christlichen geistlichen Leben, geht es am Ende immer um Balancen, um Gleichgewichte. Und die muss ich, je nach meiner persönlichen Disposition, meinen natürlichen Anlagen, meinem Charakter, immer wieder neu erringen. Und da kann man mal einfach schematisierend sagen, ich komme von entweder der leiseren oder der lauteren Seite her. Also wenn es um Güte geht als Ideal, dann gibt es Menschen, die von Natur aus ruppig sind und Leute, die von Natur aus sehr zurückhaltend, schüchtern sind. Es wäre jetzt aber verfehlt zu sagen, dass der eine Standpunkt der bessere und der andere der schlechtere ist. Es ist halt schlichtweg einfach nur so, dass man die Lauten immer leichter wahrnimmt und die Leisen nicht. Es ist aber nicht jemand heiliger und weiter, bloß weil er schüchtern ist, weil er sich nicht traut, den Mund aufzumachen, weil er die Harmonie über alles stellt, weil er Konflikten aus dem Weg geht. Das wird so einfach gesprochen. Also auch das in der Seelenführung immer relativ schwierig. Es geht darum, ein Ideal zu erreichen. Es geht darum, Balancen immer wieder neu zu finden. Aber es geht auch darum, nicht vorschnell zu sein, jemanden zu verurteilen und zu sagen, du bist aber sehr, sehr weit weg. Man könnte sagen, dass es ein Stil der Kongregation des Oratoriums ist, gütig und mild mit den Menschen umzugehen, auch miteinander, ein hohes Maß an Liebenswürdigkeit und Diskretion zu pflegen.
Der heilige Philipp sagte, dass er alles durch Liebe und nichts durch Zwang erreichen wollte. Die Liebe ist die einzige Regel des Oratoriums, deswegen gibt es ja nicht eine große Ordensregel in anderen Ordensfamilien. Aber weil halt die Diskretion ein so leise Tugend ist, übersieht man sie sehr schnell und begreift nicht, dass das auch durchaus eine der großen Schätze des Oratoriums sein kann. Und so habe ich als Mensch, der andere führen soll, eben die Möglichkeit, dass ich mit ihnen sehr ruppig, strikt und erbarmungslos umgehe und riskiere damit, dass die Leute sich von mir abwenden. Deswegen kann man mal so als Einstieg grundsätzlich sagen, wenn ein Oberer führt, dann sollte er zuerst mal auf sich selbst schauen. Also ich müsste erst meine eigenen Fehler korrigieren als die der anderen. Und wenn ich korrigiere, dann stellt sich immer die Frage, wie ich damit umgehe, wie ich auch meine eigene Fehlerhaftigkeit ausdrücken kann. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Präpositus, er hieß Giuseppe Varda im Oratorium in Savigliano. Und der hatte einen Mitbruder für ein ziemlich leichtes Vergehen, ziemlich heftig vor allen anderen zurechtgewiesen. Er merkte sofort, dass er sich im Ton vergriffen hat. Der Mitbruder ging auf sein Zimmer und der Präpositus ging auch dort ihm nach und legte sich vor seine Tür auf den Boden und wartete so lange, bis der Mitbruder von selbst sein Zimmer wieder verlassen hat. Der Mitbruder stolperte natürlich über seinen Vorgesetzten, der vor der Tür lag, und der Vorgesetzte sagte, ich werde nicht eher aufstehen, bis du mir verzeihst, dass ich mit übermäßiger Strenge einfach überzogen habe vorhin. Sie sehen, auch so eine Bereitschaft zur Selbstkorrektur ist ganz, ganz wichtig. Philipp sagte immer, wenn du möchtest, dass man dir gehorcht, dann befiehl wenig und benutze auch Wörter, die nicht nach Befehlen klingen. Eine Ausnahme machte er, wenn er Menschen in ihrem Übereifer bremsen wollte, also wenn sie fasteten, ohne auf ihre Gesundheit zu achten oder ähnliche Dinge, dann ordnete er sehr genau an, ich befehle dir, dass du 7 Stunden schläfst oder ich befehle dir, dass du jetzt das oder das isst. Und wenn du mal korrigieren musst, sagt der heilige Philipp, dann bitte im richtigen Ton, mit der nötigen Liebenswürdigkeit, mit Geduld und mit Rücksichtnahme. Das könnte man schon im Galaterbrief lesen. Die Neue Einheitsübersetzung schreibt, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Ist doch sehr schön, oder? Also sanftmütig mit Menschen umgehen, selbst bei strengsten Maßnahmen, wie zum Beispiel der Entlassung aus der Kongregation, äußerst diskret und liebenswürdig. Keine Vorwürfe machen, wie konntest du das nur tun, nicht drohen mit was auch immer oder harten Strafen, denn die Gefahr ist immer, dass eine Gegenreaktion passiert und Menschen sich in sich selbst verschließen. Deswegen könnte man versuchen, Grundsätze der Seelenführung aus diesem Geist der Diskretion und Liebenswürdigkeit herauszuarbeiten. Man muss anfangen beim Menschenbild. Der Mensch ist von seiner Natur her verletzt natürlich. Im Christlichen haben wir das in der Lehre von der Erbschuld oder im Fall des Menschen im Paradies. Das ist sozusagen ein Defekt, den wir in uns tragen und der im geistlichen Leben bearbeitet wird. Der Begriff der Tradition ist Abtötung. Das meint aber nicht, dass ich Dinge abschneide und dass ich in mir irgendwas töte, was mir Vitalität und Leben kostet, sondern heute würde man statt Abtötung eigentlich im Regelfall Transformation sagen. Sehr interessant auch, was der heilige Johannes Cassian, einer der wichtigen Ratgeber von Philipp Neri, als Rat für Novizen aufschreibt. Er sagte, bei Novizen solltest du absichtlich Dinge befehlen, die gegen sein Naturell gehen. Warum? Nicht um ihn zu brechen, nicht um seinen Willen zu brechen, sondern um ihm die Chance zu geben, auch schon beim Eintritt in ein Kloster wahrzunehmen, was alles so in ihm drin steckt und ihm die Chance zu geben, klarzumachen, geistliches Leben heißt die Konfrontation mit mir selbst, mit dem, was ich mitbringe, mit meinen Baustellen, mit meinen Abgründen. Wenn ich Menschen führen soll, das tun sie zwangsläufig auch in ihrem Alltag permanent, dann gibt es eine große Bandbreite, wie ich das mache. Ich kann befehlen in kaltem, hartem Ton, ich kann Wörter wählen, die man als herabwürdigend begreift und ich kann natürlich mit Strafen und schweren Sanktionen drohen. Wenn ich das tue, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der, den es betrifft, auf Widerstand umschaltet, dass er verärgert ist, dass er ablehnt, im schlimmsten Fall sogar die Gemeinschaft verletzt. Das bedeutet, es tritt keine Besserung ein. Der Mitbruder zieht sich in sich zurück, Wunden brechen neu auf, sie heilen nicht und die Beziehung zum Oberen verschlechtert sich. Man hat Angst, man geht auf Distanz, man entwickelt kein Vertrauen und Nähe, sondern läuft voreinander weg. Tatsächlich wird das bereits im Alten Testament thematisiert. Im Buch Ezechiel 34,4 schreibt der Prophet: Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke habt ihr nicht geheilt, das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt, das Verlorene habt ihr nicht gesucht, mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Der schlechte Hirte, der schlechte Führer von Menschen, benutzt eben Gewalt und Härte, die er zum Teil gegen sich anwendet und die natürlich dann auch gegen andere entsprechend herauskommt. Philipp bevorzugt natürlich einen gegenteiligen Führungsstil, nenne es mal eine weiche Seelenführung. Statt Befehl soll ich bitten. Wenn du Lust hättest, könntest du doch. Wenn es dir jetzt in Kram passt, warum fängst du nicht das oder jenes an? Wenn es dir nicht unangenehm ist, dann bring doch bitte mal den Müll runter. Nach Möglichkeit in einem einfühlsamen, einem warmen Ton, eine Form von Wertschätzung des anderen, natürlich immer unter Auslassung von Drohungen. Und selbst wenn eine gewisse Strenge nötig ist, dann sollte es väterlich passieren und nicht tyrannisch. Wenn der Ton stimmt, wenn die Botschaft ankommt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man gegenüber die Botschaft versteht, sie annimmt, auch die Korrektur und Kritik und sich tatsächlich bessert. Und wenn eine Besserung passiert, dann passiert sie immer in allen Beziehungsebenen zum Wohle aller. Die Besserung passiert beim Betroffenen sich selbst gegenüber. Sie passiert unmittelbar gegenüber dem Oberen, der die Korrektur angebracht hat, indem das Verhältnis von Liebe und Ehrfurcht wächst. Sie passiert innerhalb der Gemeinschaft. Der Zusammenhalt der Gemeinschaft, die Eintracht, der Frieden wächst, wenn jemand in seinen Baustellen und Fehlern weiterkommt. Und natürlich auch ganz individuell beim Menschen zu Gott. Alles das sind Baustellen, die sich entwickeln, wenn ich an meinem geistlichen Leben dranbleibe. Zwei schöne Vätersprüche habe ich auch dazu gefunden. Franz von Sales sagt: Wenn ich eine Wunde mit Öl heilen kann, warum soll ich sie dann mit Essig heilen wollen? Also versuch's auf die sanfte, auf die angenehme Weise mit Öl und nicht auf die beißende, ätzende mit Essig. Klar, die Chance besteht darin, dass mein Mitbruder wächst, dass er vorankommt, dass er in seinem Tugendleben dann voranschreitet, dass er grobe Fehler abstreiten kann, dass er im Gebetsleben stabiler wird und dass allgemein die Früchte des Heiligen Geistes in ihm wachsen. Galater 5,22, Sie kennen die Früchte. Wenn jemand wächst im geistlichen Leben, dann wird er liebevoller. Dann hat er einfach mehr Freude, die er ausstrahlt. Er fühlt mehr Frieden in seinem Herzen. Er hat mehr, wie sagen wir heute, Resilienz, Langmut und Beharrlichkeit. Das heißt, er kommt damit klar, dass Dinge halt so sind, wie sie sind und sich nicht alles ideal bessert und auch nicht schnell. Er entwickelt Güte und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist im Idealfall so. Natürlich ist das Leben auch häufig anders, dass Wachstumsimpulse abgelehnt werden. Dann kommt jemand eher in seine Verunsicherung oder er fühlt sich entmutigt. Und das ist gefährlich, wenn sich Menschen im geistlichen Leben entmutigt fühlen, weil dann ist immer die Versuchung groß, alles hinzuwerfen, sich zurückzuziehen, sich in sich zurückzuziehen und dann verkümmert ganz vieles. Und am Ende, im schlimmsten Fall, treten dann Leute aus der Kongregation aus, obwohl sie die Berufung und die Fähigkeiten hätten, in der Gemeinschaft heilig zu werden. Ja, und nun haben wir das kleine Problem, dass Menschen verschieden sind. Dieselbe Form von Kritik, von liebevollem Hinweis, kann bei dem einen eine ganz rasche Besserung und einen wesentlichen Schritt in der Heiligkeit erzeugen, und beim anderen genau das Gegenteil. Schwierig für den, der solche Maßnahmen anordnen muss. Und das ist auch die große Verantwortung aller, auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei allem, was Sie tun und sagen oder auch nicht tun und nicht sagen, sind sie irgendwo mitverantwortlich für das, was Menschen um sie herum an Entwicklungen durchmachen. Soweit mein erstes Kapitelchen für die heutige Sendung. Es ist Zeit für die erste Musik.
Der lachende Apostel, der heilige Philipp Neri. Heilig werden mit Philipp in der Führung von Seelen. Das ist das heutige Thema im Rahmen einer 12-teiligen Sendereihe, die unter dem Titel steht Heilig werden mit Philipp. Unser Gast ist Pater Ralf Heiligtag.
Ja, gehen wir etwas tiefer hinein in dieses Charisma der Seelenführung, wie es ist, in Diskretion und Lebenswürdigkeit andere Menschen zu begleiten. Sie sehen, wie ich davon spreche, dass es ein Charisma ist. Das heißt, es ist nichts, was mir von Natur aus angeboren ist, sondern etwas Übernatürliches, was mir durch den Heiligen Geist eingegossen wird. Wie alles Übernatürliche darf ich das natürlich im Gebet unterstützen. Ein Satz, den viele Christen nicht kennen, ist 1. Korinther 12, 31, strebt nach den höheren Gnadengaben. Das kennen viele nicht, obwohl damit das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13 eingeleitet wird. Also wenn Sie bei Hochzeiten sind, und da wird ja meistens diese Lesung genommen, dann kennen Sie den Satz eigentlich, strebt nach den höheren Gnadengaben. Nur wird er eben meistens verstanden auf das folgende Kapitel 13 und nicht auf das vorangegangene Kapitel 12, wo die ganzen verschiedenen Gnadengaben aufgelistet sind. Also wenn jemand eine Aufgabe hat, dann soll er sehr wohl auch Gott bitten, dass das, was er braucht für seine Aufgabe, ihm dazugegeben wird. Die Gabe der Leitung wird auch erwähnt in 1. Korinther 12, 28 als Charisma Kybernäseis, also als die Gabe des Steuermanns. Und die könnte man sagen, existiert in 6 Ausprägungen im Oratorium, als Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit, Demut, Weisheit, Klugheit und die Gabe der Unterscheidung. Gehen wir mal rein, gleich am Anfang bei der Gabe der Liebenswürdigkeit. Das heißt, ich sollte versuchen, mich ein bisschen unter Kontrolle zu haben, weil die anderen mal wieder zu faul sind, weil sie was vergessen haben, weil alles rumliegt, weil man sich auf keinen verlassen kann, wenn mir der Kragen platzt und ich laut werde, dann ist es gefährlich, dass die anderen eben von mir nach und nach Angst bekommen. Dass ich nicht der väterliche Vorgesetzte bin, sondern der, der gefürchtet wird. Und dass ich auch eben in meinem Zorn die Verwirrung, die in meinem eigenen Kopf vorherrscht, auf meine Untergebenen übertrage. Vorsichtig mit Übersprungshandlungen, auch in der geistlichen Begleitung. Es geht darum, diese Beziehung von Vertrauen und Liebe zu fördern. Und da hilft Liebenswürdigkeit in meiner Wortwahl, in meinem Auftreten enorm, dass ich eben nicht Tyrann, sondern Vater werde. Diese Gaben muss man immer sehr genau abgrenzen, denn es gibt häufig Irrtümer, dass ich denke, Menschen seien besonders fromm oder besonders weit. Es gibt beispielsweise konfliktscheue Menschen, die aufgrund ihrer Grunddisposition gerne die Harmonie über alles stellen und allen Konflikten ausweichen. Das ist aber keine Liebenswürdigkeit und Diskretion in der Führung. Das ist schlichtweg einfach Konfliktscheue und das ist ein Vorgesetzter, der seine Aufgabe nicht macht und eben nicht dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft stabil in die Zukunft wachsen kann. Ich darf auch nicht der Versuchung erliegen, allen alles recht zu machen und schon gar nicht, dass ich von allen besonders geliebt werde. Also ein Vorgesetzter, dem es wichtig ist, bei allen beliebt zu sein, der hat seinen Job sicherlich auch verfehlt. Und was ich auch noch nennen möchte, ist die bei uns selten genannte, aber sehr dramatische Sünde der Menschenfurcht. Also es ist nicht so, dass Leute besonders sanftmütig und geduldig sind, sondern sie können eben auch unter der Sünde der Menschenfurcht leiden, dass sie nicht Gottes Ehre suchen, sondern die Ehre der Menschen und deswegen sich nicht aus ihrem Schneckenhaus heraustrauen. Und das ist keine besondere Tugend und kein besonderes Charisma der Liebenswürdigkeit, sondern, wie ich es ja im ersten Teil schon betont habe, ein massives Problem des Unterlassens, wo halt jemand von der stillen Seite her an eine Tugend heranwächst. Als zweites wäre zu nennen die Bescheidenheit. Egal, welche Funktion sie haben, egal, welches Amt sie ausführen, ich bin nicht besser als die anderen. Ich bin nicht besser, weil ich Priester bin, ich bin nicht besser, weil ich älter bin, ich bin nicht besser, weil ich mehr Erfahrung habe. Und ganz im Gegenteil, es kann oft so sein, dass Menschen, die mir unterlegen erscheinen, in guten Werken weit überlegen sind. Ich erinnere mich, dass ich vor 2 Tagen in der Sakristei mit 3 kleinen Kindern gesprochen habe, wo sie mich auf meine Predigt angesprochen haben, dass ich sagte, man kann nicht immer glücklich sein. Und sie strahlten mich an und sagten, sie sind doch meistens glücklich in ihrem Leben. Okay, offensichtlich ist das kleine Kind dann wesentlich weiter als ich in der Zufriedenheit des Lebens und in dem Glück, was sie fühlen in ihrer Art, wie sie leben und auch in der Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Wenn ich Menschen Seelen führe, ist auch immer wichtig, mir klarzumachen, was für eine besondere Aufgabe, was für ein Vorrecht das ist, weil ich habe ja im Oratorium mit Mitbrüdern zu tun, die selbst geistlich leben, die selbst Priester sind und auf einer besonderen Art und Weise nach Vollkommenheit streben und dafür einen hohen Einsatz leisten. Und das gilt genauso, wenn ich Menschen in der geistlichen Begleitung habe oder im Beichtstuhl. Es ist ja so, dass bei mir in der Stadt nur noch 6,9% der Katholiken überhaupt praktizieren und von denen geht vielleicht 1% in den Beichtstuhl, also absolut von meinen Kirchenmitgliedern sind dann 0,69% überhaupt im Beichtstuhl. Das heißt, das sind Menschen mit einem enorm überdurchschnittlichen Engagement und geistlichem Interesse, die das tun. Werde ich denen gerecht? Bin ich bescheiden in der Art und Weise, wie ich sie führe? Und auch da muss ich gucken, dass ich die richtige Balance wahre, dass ich eben keine gespielte und übertriebene Bescheidenheit vor Augen stelle, dass ich mich nicht selbst zerfleische vor anderen, denn denkt dran, ich muss ja auch eine Führungsrolle wahrnehmen und meine Autorität wahren.
sei bescheiden, aber nicht armselig, könnte man sagen. Der dritte Punkt wäre eine Demut beim Oberen. Auch da ist es nicht so ganz einfach, eine Balance zu wahren. Ich muss überhaupt zeigen, dass ich mit meiner Demut ringe und mich bemühe, mich selbst zurückzunehmen. Das ist wichtig, dass die anderen sehen, wie es in mir arbeitet. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Demut nach außen dokumentiere, weil ich dann am Ende meine eigene Autorität untergrabe. Ein Rat des heiligen Gregor: Lass deine Mitbrüder an der Art deiner Autoritätsausübung erkennen, was sie fürchten sollen, und von deiner Bescheidenheit lernen, was sie nachahmen sollen. Also meine Bescheidenheit und Demut als ein Auslöser, als ein Vorbild, sodass die Mitbrüder wissen, was sie eventuell auch tun sollten. Da komme ich später nochmal drauf. Schließlich sollte der Obere die Gabe der Weisheit haben. Es ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes. Und es geht nicht darum, dass ich hier nur aus meinen menschlichen Erfahrungen und aus meinen menschlichen Motiven heraus handle. Immer problematisch, auch in der geistlichen Begleitung, dass ich meine Motive in andere reinstülpe. Darum geht es nicht, sondern ich muss in der Weisheit Gottes versuchen, Seelen zu leiten. Es geht um das Seelenheil eines Menschen, der mir anvertraut ist. Und zwar ist es am Ende das ewige Heil. Also es geht nicht darum, eine, was weiß ich, unangenehme Situation, die gerade herrscht, schnell zu beenden, sondern es geht darum, immer mittel- und langfristig zu denken, was dient dem Heil dieses Menschen langfristig am besten, was dient auch den Menschen, die dem anvertraut sind, langfristig am besten und was führt am Ende auch zur Verherrlichung Gottes. Den Menschen, die zu mir kommen und meine geistliche Führung in Anspruch nehmen, möchten ja nach geistlichen Gesetzen geleitet werden. Sie gehen ja nicht zum Psychotherapeuten oder zu einem weltlichen Coach, sondern sie gehen zu einem Priester, der ihnen hilft, geistlich zu wachsen. Das ist ein ganz anderer, wenn Sie so wollen, auch ein höherer Anspruch. Und wenn Menschen was investiert haben, wie im Oratorium, Priester, die der Welt entsagt haben, die in Gehorsam leben, dann muss ich eben auch diesen besonderen Ansprüchen gerecht werden. Weil die Weisheit eine Gabe des Heiligen Geistes ist, muss ich auch um sie beten. Salomo macht es vor in seinem Buch der Weisheit 9,10: Sende deine Weisheit vom Himmel, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile und damit ich erkenne, was bei dir wohlgefällig ist. Es gibt auch eine sehr schöne Stelle im Buch Josua, wo man sieht, dass die Weisheit nicht nur in geistlichen, sondern auch in weltlichen Dingen nötig ist. Die meisten kennen es nicht, ich habe es auch vor kurzem erst gelernt. Als die Landnahme passiert, das Volk Israel eben sich austeilt und die Stämme das Land in Besitz nimmt, lassen sie sich von den Gibeoniten täuschen. Das ist ein Stamm, die dort wohnen, und die ziehen besonders zerlumptes Zeug an und nehmen verrottete Lebensmittel mit, um vorzutäuschen, dass sie von weit her kommen und gehört haben, wie mächtig das Volk der Israeliten ist, um mit ihnen einen Nicht-Angriffspakt zu schließen, einen Friedensbund sozusagen. Die Israeliten unter Josua lassen sich darauf ein und haben vorher nicht gebetet. Das ist auch das, was Gott ihnen vorwirft. Den Mund des Herrn befragten sie nicht, Josua 9,14. Und weil sie eben nicht vorher beteten, haben sie einen Nicht-Angriffspakt mit einem Volk geschlossen, das sie eigentlich nach dem Ratschluss Gottes hätten vernichten sollen, um dort in ihrer Landnahme das Land für sich in Besitz zu nehmen. Klugheit ist wichtig, auch das eine Gabe des Heiligen Geistes. Das zeigt sich in dem Art, in der Art, wie ich das Vorbild bin für meine Untergebenen, aber auch in meinem Timing. Paulus sagt an Timotheus: Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit. Sei ihnen ein Vorbild. Das heißt, wenn ich von anderen erwarte, dass sie sich zum Beispiel an Regeln halten, sollte ich es auch tun. Wenn ich will, dass die anderen pünktlich sind, soll ich auch pünktlich sein. Wenn ich möchte, dass die anderen sich treu an die Rubriken im Messbuch halten, muss ich es eben auch sein und kann ich einfach machen, was ich will. Treue und Vorbild in meinem Tugendleben, dass man spürt, ich bemühe mich drum, den 10 Geboten zu folgen. Der heilige Gregor sagt auch, ein geistlicher Leiter soll durch seine guten Werke beispielgebend sein, sodass er seinen Mitbrüdern durch sein eigenes Leben Wegweiser ist. Ich bin ein Vorbild. Und das Timing ist ein Ausdruck meiner Klugheit. Denn häufig, wenn es zu irgendeiner Konfliktsituation kommt, bin ich ja emotional erregt. Ich bin verärgert und der Impuls ist da, dass ich entweder laut rumbrülle oder dass ich versuche, die unangenehme Situation so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Beides ist nicht gut. Ich sollte abwarten. Ich sollte abwarten und gucken, wie ist mein Mitbruder drauf? Wann ist er offen überhaupt für eine Korrektur? Ist er jetzt schon so weit? Muss ich noch einen halben Monat, einen ganzen warten? In welcher Situation ist er ansprechbar? Denn wenn ich ihn zu unpassenden Zeit anspreche, dann erzeugt es ja nur Ablehnung, Widerstand und gar keine Besserung. Ein schönes Beispiel gibt es aus dem Leben des Oratoriums, aus diesem Buch über die Vorzüge. Es ging um eine Situation bei Tisch. Sie müssen wissen, wenn mittags gegessen wird im Refektorium, herrscht Stille und Tischlesung und es darf nicht gesprochen werden. Nur der Obere darf dieses Schweigen unterbrechen. Einem Mitbruder fehlte mal das richtige Getränk. Also er hatte Wein am Tisch stehen, aber nicht das Wasser zum Mischen. Und er hat laut hineingesprochen in die Tischlesung und um das Wasser gebeten. Den Oberen hat das erheblich gestört, aber er hat versucht, sich nichts anmerken zu lassen, ruhig zu bleiben, nichts zu sagen. Und als er dann später auf dem Gang seinen Mitbruder trifft, spricht er ihn an. Sanft, liebevoll, sagt, ah, lieber Mitbruder, ich erinnere mich, du hast vorhin im Refektorium gesprochen und ich wusste nicht, warum du das getan hast, das hast du doch sonst nicht gemacht. Er fasst ihn an der Schulter und ermutigt ihn, wenn das wieder mal zu so einer Situation kommt, dann sei doch du auch ein gutes Vorbild für andere und sag einfach mal nichts und lass es mal darauf ankommen, ob jemand merkt, dass dir was fehlt und wenn nicht, dann eben nicht. Und weil der Obere das richtige Wort zur richtigen Zeit gesprochen hatte, nahm der Mitbruder die Zurechtweisung an und zwar so, dass er nie mehr im Refektorium gegen das Schweigegebot verstoßen hat und den anderen ein wunderbares Vorbild wurde. Ja, und schließlich noch die Gabe der Unterscheidung. Aber das ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine eigene Sendung oder eine eigene Sendereihe, das Charisma der Unterscheidung, dass man erkennt, was der Wille Gottes ist, was eher der Wille Gottes oder weniger der Wille Gottes ist. Da gibt es viele, viele Kriterien, die man beachten kann und auch viele Weisheit, die man nutzen kann, um in diese Richtung zu wachsen. Das sind mal 6 Ausprägungen, wie sich diese übernatürliche Gabe der Führung entwickeln kann. Und das gilt ja nicht nur für einen Oratorianer, das gilt nicht nur für einen Priester, das gilt für jeden, der die Verantwortung hat, Menschen zu helfen, geistlich zu wachsen. Soweit bis hierhin.
Thank you.
Wir haben einen Ausschnitt eines Werkes von Pierluigi da Palestrina gehört. Palestrina war nicht nur ein bedeutender Komponist des 16. Jahrhunderts, sondern auch ein Schüler des heiligen Philipp Neri. Nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken zum Thema Heiligwerden mit Philipp in der Führung von Seelen. Unser Gast ist Pater Ralf Heiligtag.
Wir kommen schon zum dritten Teil der Sendung von heute. Diskretion und Liebenswürdigkeit in der Spiritualität des Oratoriums. Heiligwerden mit Philipp in der Führung von Seelen. Sie merken, es geht zunächst mal um einen geistlichen Führungsstil, wie mit Menschen umgehen soll. Es geht darum, dass sie in der Heiligkeit wachsen, nicht nur, dass ein Klosterbetrieb effizient und effektiv läuft. Deswegen könnte man sagen, an erster Stelle steht die Nächstenliebe. Konkret übersetzt heißt das, ich sollte nicht von meinen eigenen Bedürfnissen und Zielen her denken, sondern ich sollte versuchen, mit den Augen meines Mitbruders die Welt zu sehen. Was hat er für Bedürfnisse, was hat er für Fähigkeiten, was hat er für Eigenheiten? Wie verändert sich die Sicht auf die Welt aus den Augen meines Mitbruders? Pater Agnelli sagte relativ dramatisch, wenn der Geist der Nächstenliebe in einer Kongregation fehlt, dann ist sie zum Untergang verurteilt. Auch das eines der vielen Hinweise, warum viele Ordensgemeinschaften in Deutschland verschwinden, könnte es auch damit zu tun haben, dass die Gemeinschaften viel zu sehr auf das Leistungsprinzip Wert legen und viel zu wenig den Umgang im Haus im Auge haben. Zum geistlichen Führen gehört Empathie dazu, Einfühlungsvermögen. Ich muss auch in einem guten Sinne tolerant sein, indem ich die Eigenheiten des anderen ertrage. Er ist halt anders als ich und wird das immer bleiben. Die Liebe erträgt alles, das kennen Sie vielleicht, 1 Korinther 12,7. Wenn ich korrigiere, Sie haben schon oft gehört, diskret und liebevoll, mit einer sanften, nicht mit der härtesten Form, die ich wählen könnte, um den anderen aufzurütteln. Passen Sie auf den richtigen Moment auf und lassen Sie dem anderen immer alle Freiheit. Geistliches Führen heißt nie, dass ich jemanden irgendwo hinschieben will. Es ist schön, wenn sich jemand motivieren lässt. Es ist noch besser, wenn jemand in sich selbst eine innere Motivation entdeckt. Es geht aber nie darum, dass ich jemanden irgendwohin zwinge. Geben Sie darauf Acht, niemandem Gewalt anzutun. Das war einer der Ratschläge, die Philipp gab und die auch sein unmittelbarer Nachfolger Pater Consolini weitergab. Wer führen will oder führen muss, der muss natürlich auch bereit sein, die Konflikte auszuhalten, die es gibt. Also ich muss meinen Job machen und auf Missstände hinweisen, ob ich Lust drauf habe oder nicht. Und ich muss Mitbrüder auf Fehler ansprechen, ob es meinem Charakter entspricht oder ob es meinem Charakter eben widerspricht. Wer das geistlich tun will, sollte aber immer vorher erstmal beten. Das ist ein Charisma, eine geistliche Aufgabe, da haben wir schon drüber geredet, andere Menschen zu führen. Und dann nach dem Gebet wird mir auch bestimmt einfallen, wie eine taktvolle und liebenswürdige Form dieser Korrektur möglich sein. Ich muss ein Mittel wählen, das klug ist und wirklich hilfreich ist. Ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ich muss auch versuchen, dass ich die anderen Mitbrüder aus der Sache raushalte, dass sie nicht sich aus Neugier mit spitzen Ohren an der ganzen Geschichte beteiligen. Auch in der geistlichen Führung von Menschen könnte man die goldene Regel anwenden. Also behandle deine Mitbrüder auch in der Korrektur so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Mit der nötigen Diskretion und Liebenswürdigkeit. Alle gleich natürlich und im Idealfall in weltlichen und geistlichen Angelegenheiten nach denselben Maßstäben. Das rechte Maß ist in allen Dingen enorm wichtig im geistlichen Leben. Die Menschen, die ihnen anvertraut sind, sollen ja geistlich wachsen, sollen voranschreiten in den Tugenden. Da gibt es zum Beispiel die klassischen Kardinaltugenden, 4 an der Zahl, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Weisheit und das rechte Maß. Die Temperantia auf Latein, Sophrosyne heißt das Ganze auf Griechisch. Für Hildegard von Bingen, die Heilige aus dem Rheinland, war klar, dass diese Mäßigkeit, die Temperantia, die Mutter aller Tugenden ist. Im Führen von Menschen, im geistlichen Führen, im Führen von Seelen wird das besonders deutlich, weil ich ja bei jedem versuchen muss, egal woher er kommt und wo er steht, das beste erreichbare mögliche Maß für ihn zu finden, je nach seinen persönlichen Ressourcen. Interessanterweise sollte der Leiter einer Gemeinschaft schon bei der Verteilung von Aufgaben aufpassen, wie er das Ganze tut. Interessanterweise galten damals als die mühevollsten Arbeiten im Oratorium das Predigen und das Beichte hören. Offensichtlich war das was, worum sich die Mitbrüder versuchten zu drücken, wenn es nur irgendwie ging. Heute haben wir das nicht mehr, können wir das schlecht nachvollziehen, weil die allermeisten Priester ja quasi nie Beichte hören. Und wenn sie Beichte hören, dann sind das selten Andachtsbeichten, es sind tatsächlich meistens Beichten von Menschen, die das sehr ernst nehmen und die auch sehr großen Wert auf ein geistliches Leben legen. Das mag vor 300, 400, 450 Jahren wohl anders gewesen sein. Ich muss immer schauen, welche Fähigkeiten bringt jemand mit. Vielleicht erinnern Sie sich an das Gleichnis vom anvertrauten Geld, Matthäus 25, 15. Der Herr verteilt die Talente unterschiedlich. Dem einen gab er 5 Talente Silber, geht einem 2, einem anderen jeweils eines, je nach seinen Fähigkeiten. Je nach seinen Fähigkeiten. Ist doch interessant, hm? Also Gott weiß, was er den Menschen zumutet. Und wer mehr bekommt, muss natürlich auch über mehr Rechenschaft ablegen. Und wer gut haushaltet, bekommt, auch das ist ein Prinzip im Reich Gottes, dann noch mehr aufgebürdet, weil es sich ja bisher schon als guter Verwalter erwiesen hat. Wir haben aus der Tradition des Oratoriums viele Beispiele, wo Leiter von Häusern geguckt haben, dass die Mitbrüder eine gute Balance, ein gutes Maß leben können. Zum Beispiel wissen wir es selbst noch vom Pater Philipp, dass er auf seinen Liebling, den späteren Kardinal Baronio, immer guckte. Er hatte ihn ja wirklich kräftig beladen. Er hatte ihn nicht nur aus den Aufgaben des Hauses nicht herausgenommen, sondern hatte ihm ja noch das große Werk der Kirchengeschichte aufgebrummt. Und wenn er dann mal gesehen hat, dass es schwierig wird, dass er zu sehr in den Seilen hängt, dann hat er eben dem Mitbruder Matteo Ancina einen Nachschlüssel des Zimmers von Baronio gegeben, mit dem Auftrag, es sauber zu machen, wenn er nicht da ist. Also eine Putzhilfe durch einen Mitbruder, wenn mal wieder Land unter ist. Und genauso, wenn Philipp sah, dass Baronio zu wenig isst, weil er sich, was weiß ich, nicht darauf aufpasst oder meint, dass das so sein müsste, dann hat er ihn einfach zu einem zweiten Essen nach dem Essen eingeladen und angehalten, jetzt isst doch mal richtig. Genauso passierte es zur Zeit Philipps in Neapel unter Tarugi. Tarugi hat immer geguckt, wie schauen denn meine Mitbrüder aus? Und wenn jemand irgendwie blass war, dann hat er ihn direkt gefragt, wie geht's denn dir? Ich finde irgendwie, dass du ein bisschen blasser ausschaust die Woche. Sag mir doch ganz offen, wie geht's dir denn? Fehlt dir irgendwas? Kann ich was für dich tun? Wenn er beim Essen feststellte, dass ein Mitbruder nichts isst oder viel zu wenig, dann hat er den Tischdienst hingeschickt mit der Aufforderung, jetzt mach nochmal kräftigen Nachschlag, so geht das nicht. Und auch bei den ganz Jungen, die eingetreten sind ins Haus, hat er versucht, das rechte Maß zu finden. Das können Sie sich ja auch denken, dass die Jungen häufig besonders heißblütig sind und eben auch bei der Frage, ob man noch mehr und noch mehr fasten kann. Und er antwortete dann mit dem 1. Korintherbrief 10,31, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Also auch Essen und Trinken in einer Gemeinschaft ist etwas zur Verherrlichung Gottes, wenn es im rechten Maß passiert, und zur rechten Zeit. Sehr gefallen hat mir ein Brief vom heiligen Philipp an den Pater Alexandro Borla. Der hatte sich ernsthaft überarbeitet und bekam darauf Urlaub, um sich zu erholen. Wir würden heute sagen, der war in einen Burnout gefallen. Sollte eine Reha, eine Kur machen. Deswegen traf er verschiedene Anordnungen für ihn. Ich lese mal vor. Der Vater befiehlt dir, in der Nacht nicht aufzustehen, sondern 7 Stunden Bettruhe einzuhalten. Nach dem Essen bittet er dich, nach deinem körperlichen Befinden aber mindestens eine halbe Stunde Bettruhe zu halten. Glaub ja nicht, dass dies ein müßiges Leben sei. Denn wer auf so viel verschiedene Arten wirkt, wie dies von einem guten Priester erwartet wird, bei der Messfeier, beim geistigen Gebet oder beim geistlichen Studium und wenn er geistliche Gespräche führt oder predigt, wird so ausgelaugt sein, dass, wenn er auch körperlich erschöpft ist und sich nicht die nötige Ruhe gönnt, bald unter seiner Last zusammenbrechen wird oder zumindest nicht in der Lage sein wird, sein Priesteramt mit der nötigen Geistesstärke auszuüben. Gönne dir daher alles, was du an Essen, Trinken, Kleidung und Schlaf benötigst. Und wenn du schon übertreiben musst, dann tu dies im Üben der Tugenden der Liebenswürdigkeit, der Bescheidenheit, Geduld und Nächstenliebe. Andere körperliche Bußübungen wie Fasten, Wache halten, Enthaltsamkeit sind nur dann gut, wenn sie einem zur Nächstenliebe führen und zu den anderen inneren Tugenden und der Seele nutzen. Nimm deine Arbeiten erst wieder auf, wenn du dich vollkommen wiederhergestellt und so stark wie früher fühlst. Sonst sei daran erinnert, dass du nicht hier bist, um dich selbst zugrunde zu richten. Also der heilige Philipp, der quasi kaum schläft und nahezu nahrungslos lebt, weiß, was seine Mitbrüder brauchen und gibt ganz konkrete Anweisungen. Schlaf nachts Minimum 7 Stunden und mittags mindestens 1/2 Stunde, wenn du brauchst, auch länger. Und er weist darauf hin, dass die geistige Arbeit des Priesters an die Substanz geht. Also schon das innere Gebet geht an die Substanz. Das geistliche Studium ist nicht nur Freude, sondern kostet auch etwas. Das Führen von geistlichen Gesprächen in der Einzelbegleitung, so schön es ist, kostet Konzentration, es erschöpft, es macht müde und der Priester muss gucken, wie er Ausgleich herstellt. Das sozusagen eine Burnout-Prävention aus dem 16. Jahrhundert. Wenn du Menschen führst, brauchst du natürlich ein ganzes Sammelsurium an Führungsinstrumenten. Wie verschieden der Mensch ist, hat der heilige Gregor von Nazianz zum Ausdruck gebracht. Er sagte, der Mensch ist das wandelbarste und mannigfaltigste aller Lebenswesen. Das heißt, der Mensch ist unglaublich verschieden und ich muss sehr, sehr aufpassen, wie ich meine Mitbrüder führe. Zum Beispiel durch ein gutes Vorbild. Da gibt es eine Geschichte, wo ein Mitbruder, ein Priester des Oratoriums, Pförtner spielen musste, weil kein anderer da war, in Ermangelung eines Laienbruders. Und das Pförtnersein ist ungefähr genauso wie heute, wenn Sie ein Handy in der Tasche haben. Es klingelt alle 2 bis 3 Minuten. Und jeder will irgendwas von dir. Du hast nie Ruhe und bist den ganzen Tag am durch die Gegend laufen, auf- und zusperren. Dem armen Pater Pförtner war es irgendwann zu viel und er ihm riss der Geduldsfaden, er schleuderte den Schlüsselbund zu Boden und hat wahrscheinlich auch kräftig rumgeschrien. In dem Augenblick kam sein Oberer, der Propositus, vorbei, sah die Szene und sagte überhaupt nichts, sondern er bückte sich, hob den Schlüsselbund auf und ging mit dem, der gerade da war, dorthin, was er wollte. Sperrte also auf und erfüllte den Dienst des Pförtners mit großer Sorgfalt, Gelassenheit und Liebenswürdigkeit. Das hat unseren Pater Pförtner natürlich nicht unberührt gelassen. Da war sehr erschüttert, bittet seinen Oberen um Verzeihung und findet dann tatsächlich Freude am Pförtnerdienst und schafft es auf diese Art und Weise in seiner Heiligkeit voranzukommen. Sie kennen ja auch einen anderen heiligen Pförtner, hier von Ingolstadt aus gar nicht so weit, der heilige Bruder Konrad von Parzham in Altötting. Beispiel ist eines der ganz delikaten, liebenswürdigen, diskreten Führungsinstrumente. Sie haben auch in der Sendung heute eine ganze Menge gehört. Ob ich eine kurze oder lange Leine lasse, ist alles sehr, sehr verschieden. Natürlich wird es der Obere auch aushalten müssen, dass Dinge nicht funktionieren. Das sind die sogenannten kleinen Kreuze des Oberen, dass, egal wie gut ich es meine, halt Dinge einfach nicht klappen. Wenn es klappt, kann ich mich drüber freuen. Aber ein wichtiges Schlusswort erlauben Sie mir noch. Wie soll man damit umgehen, wenn der Obere Mist baut? Wenn er das richtige Maß verfehlt, wenn er zu hart ist, wenn er es irgendwie nicht hinkriegt. Da rät das Oratorium auch von Seiten der Untergebenen, diskret damit umzugehen. Nimm einfach seine Schwäche hin. Dein Oberer ist auch nur ein Mensch, er ist nicht perfekt. Er ist auch mal überlastet, er ist auch mal übernächtigt. Er hat auch seine Grenzen und er weiß auch, dass er Fehler macht. Du kannst Gott danken für die Schwächen deines Oberen, weil es auch Führungsinstrumente sind. Es gibt im Buch Hosea, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, um darauf einzugehen, Hosea 13,11, eine Stelle, wo Gott sagt, in meinem Zorn gab ich dir einen König. In meinem Zorn gab ich dir einen König, sozusagen als schlechtes Führungsinstrument, um dich zurechtzuweisen. Du kannst danken für einen Oberen, du kannst aber auch bitten, dass er wird wie ein Vater mit Herz, dass er mehr Güte bekommt, dass er liebevoller führen kann, dass er mehr Geduld hat, dir zuzuhören, Trost zu spenden und die Bedürfnisse aller zu sehen. Sie sehen, es ist eine äußerst delikate, schwierige Angelegenheit, Menschen zu begleiten, heilig zu werden, geistlich zu wachsen, in welcher Rolle auch immer. Im Oratorium sollte das mit Diskretion und Liebenswürdigkeit geschehen. So viel für heute.
So darf ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unter dem Segen Gottes in Ihr weiteres Tagwerk entlassen. Tragen Sie die Freude am Glauben weiter, das Feuer und die Begeisterung. So segne Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Vielen Dank für Ihre Gedanken zur Seelenführung im Rahmen der 12-teiligen Sendereihe Heilig werden mit Philipp. Und heute im 5. Teil. Radio Gloria wünscht Ihnen, lieber Pater Ralf, und dem ganzen Vororatorium, sprich Pater Lorenz, Pater Hubert, Frater Philipp und Ihnen natürlich auch Gottes reichen Segen. Mögen Sie im Gebet immer wieder Kraft, Zuversicht und Glauben für den Alltag finden. Das wünscht Ihnen und uns allen Ihr Radio Gloria Team. Im Rahmen der 12-teiligen Sendereihe, die unter dem Titel steht, Heilig werden mit Philipp, hörten Sie heute den 5. Teil Heilig werden mit Philipp in der Führung von Seelen mit Pater Ralf Heiligtag. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio und wir sind daher sehr dankbar für eine Spende oder natürlich auch Ihr Gebet. Vergelt's Gott! So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen und mit dem weiteren Programm wünscht Ihres Radio Gloria Team viel Freude, Friede und Liebe im Herzen. Ihre Andrea Marti.